Wir möchten auch nochmal alle Gäste des Kommunismuskongresses begrüßen und bedanken uns insbesondere bei den internationalen Gästen, die keinen Weg und keine Mühen gescheut haben, hierher zu kommen. Wir freuen uns auf einen Tag voller spannender Diskussionen, Einschätzungen über die Weltlage und den Klassenkampf aus erster Hand von den Rednerinnen und Rednern aus verschiedenen Ländern. Wir freuen uns damit, neuen Input für jeden Einzelnen, aber auch für uns als Organisation zu bekommen. Die Tatsache, dass uns heute schon so viele Beiträge aus unterschiedlichen Ländern erwarten, ist auch ein kleiner, gelebter Ausdruck des proletarischen Internationalismus, der in heutiger Zeit wichtiger denn je ist. Wir freuen uns also, den Kongress heute mit eröffnen zu können und beginnen mit unserem Referat zur Analyse des Imperialismus und seiner gegenwärtigen Lage weltweit. Dieses Referat stützt sich auf unsere Erarbeitungen und Recherchen, die wir im zurückliegenden Jahr gemäß unseres Klärungsvorhabens umgesetzt haben. Die internationalen Widersprüche spitzen sich zu. Das ist eine Aussage, die wir sicherlich alle schon oft gehört haben. Aber was bedeutet das? Die Aussage bezieht sich sowohl auf den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit im Allgemeinen, als auch auf die Zuspitzung der Konkurrenz zwischen den kapitalistischen Staaten. Die Rivalität zwischen den USA und China um die Vorherrschaft im kapitalistischen System nimmt im wirtschaftlichen und geostrategischen Bereich, im Indopazifik, in Afrika, im Nahen Osten und am Persischen Golf, auf dem Balkan und in anderen Regionen große Ausmaße an. Sowohl der euroatlantische als auch der entstehende eurasische Block vertreten trotz der Widersprüche, die sich in ihnen manifestieren, ihre Interessen gegen die Völker auf internationaler Ebene. Die Erwartungen an die Rolle der BRICS sind illusorisch. Die Monopole im Kern der BRICS konkurrieren mit den Monopolen der USA und der EU. Weitere kapitalistische Staaten sind im Prozess des Beitritts zu den BRICS. Der imperialistische Wettbewerb verschärft sich und wir werden zunehmend mit einer Zuspitzung der Weltkriegsgefahr konfrontiert. Wir verurteilen die mörderische Militäroffensive des israelischen Besatzungsstaates im Gazastreifen und die barbarische Blockade mit Unterstützung der USA, der NATO und der EU und setzen uns dafür ein, dass dieser Völkermord sofort gestoppt wird. Wir unterstreichen unsere volle Solidarität mit dem palästinensischen Volk und seinem gerechten Kampf. Wir unterstützen diesen Befreiungskampf mit dem Ziel, die Arbeiterklasse zu befreien. Wir unterstützen das palästinensische Volk in ihrem Kampf, die nationale mit der sozialen Frage zu verbinden, also die nationale Befreiung mit dem Sozialismus. Wir stehen Seite und an Seite der Kommunistinnen und Kommunisten in aller Welt, die mit Verboten und antikommunistischer Verfolgung konfrontiert sind. Wir sind solidarisch mit ihrem Kampf gegen ihre jeweiligen bürgerlichen Staaten, die aggressiv nach innen wie nach außen vorgehen. So wie zum Beispiel zuletzt in Venezuela, wo mit Zutun der Partei Maduros und seiner bürgerlichen Regierung eine falsche Führung für die Kommunistische Partei Venezuelas ernannt wurde. So wie zum Beispiel Kommunistinnen und Kommunisten in der Ukraine und in Russland, die mit um sich greifender Repression konfrontiert sind und ihren Kampf führen müssen im Angesicht eines zerstörenden und mörderischen Krieges. Die internationalen Widersprüche spitzen sich zu, sagt man. Und so lesen wir täglich in Schlagzeilen über die aktuellen Kriegsherde, die nicht nur in Gaza oder in der Ukraine, sondern auch in Taiwan, Jemen, Kaukasus und auf der koreanischen Halbinsel wüten, um nur ein paar zu nennen. Überall wird es spürbar, dass das Kapital seine Angriffe verschärft. Die Realeinkommen der Arbeiterklasse sinken, prekäre Beschäftigungsformen und längere Arbeitszeiten nehmen zu, Bildung, Sozial- und Gesundheitsfürsorge werden weiter kommerzialisiert, das Wohnungsproblem wird durch steigende Mieten gerade in Großstädten immer akuter. Der Mangel an Planung und notwendiger Infrastruktur zur Vorbeugung und Bewältigung von Bränden, Überschwemmungen und Erdbeben fordert Menschenleben und führt zur Zerstörung von Infrastruktur. So konnten wir zuletzt die Erdbeben in der Türkei, Libyen oder Japan die Überschwemmungen im Ahrtal oder in den letzten Wochen in Niedersachsen oder verheerende Brände in Griechenland oder Kanada erleben. Hinter dieser Zerstörung der Umwelt und dem realen Klimawandel, der als Alibi zur Rechtfertigung der volksfeindlichen Politik bürgerlicher Regierungen genutzt wird, steht das Streben nach kapitalistischem Profit. Genauer gehen wir hierauf in unseren Thesen zu Klimawandel und Klassenkampf ein, die letzten Monat erschienen sind und ihr hier am Infotisch erhalten könnt. Armut nimmt global zu und imperialistische Kriege verstärken die Flüchtlings- und Einwanderungsströme, auf die auch der deutsche Staat mit der massiven Verschärfung der Asylgesetzgebung reagiert. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit nehmen zu, sie sind von dieser Politik nicht zu trennen. Die internationalen Widersprüche spitzen sich zu, ist eine Aussage, die eben keine Phrase ist, sondern für uns real erlebbar. In den letzten Monaten und Jahren mussten wir nun auch in Deutschland erleben, was das bedeutet. Ein zusätzliches 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr leitet riesige Summen, die eigentlich dringend in zivilen Bereichen wie Krankenhäusern und Schulen gebraucht werden, in den Ausbau der Angriffsfähigkeit der Bundeswehr. Jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in Armut auf und die Repressionen gegen Arbeitslose werden verschärft. Auch die aktuellen repressiven Maßnahmen des deutschen Staates generell gegen linke Gruppen und besonders gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung sollen uns einschüchtern. Migrantische Selbstorganisationen werden kriminalisiert. Vom Verbot von Samidun über die Streichung der Finanzierung für die Kunst- und Kultureinrichtung Oyun zu Hausdurchsuchung hier in Berlin und in anderen Städten. Immer mit dem Ziel, die internationale Solidarität der Arbeiterklasse mit ihren Klassengeschwistern in Palästina zu ersticken. Rassistische Hetzkampagnen, etwa gegen Russen oder Araber, sollen die deutsche Gesellschaft durch Dämonisierung und Entmenschlichung der mutmaßlichen Feinde ideologisch auf den Krieg einschießen. Sie spalten unsere Klasse massiv und schwächen damit unsere Kampfkraft gegen diesen imperialistischen Wahnsinn.
Die Konkurrenzkämpfe der Staaten, die täglichen Katastrophen und die Kriege unserer Zeit kommen nicht von ungefähr. Mit der Gewissheit, dass irgendwie der Kapitalismus schuld daran ist, ist aber ebenfalls noch nicht viel gesagt. Um zu verstehen, warum die Welt so ist, wie sie sich uns gegenwärtig zeigt, müssen wir ein Verständnis des Kapitalismus unserer Epoche haben. Der heutige Kapitalismus ist imperialistischer Kapitalismus. Was bedeutet das? Sein ökonomischer Kern ist das Monopol. Das Monopol hat sich durch fortschreitende Konzentration und Zentralisation des Kapitals herausgebildet. Die Monopole drücken sich in Großunternehmen aus, aber auch in bloßen Abmachungen oder Vereinigungen von Kapitalisten, die in ihren Händen die Produktion und den Absatz eines bedeutenden Teils der Erzeugnisse eines oder mehrerer Produktionszweige bündeln. Dies ist für sie Voraussetzung, den Ausgleich der Profitraten, zu dem es in der freien Konkurrenz regulär kommt, zu verhindern und stattdessen hohe Warenpreise festzusetzen. Ferner steigern die Monopole ihre Profite durch ihre planmäßige Organisierung und Ausnutzung der gesellschaftlichen Produktivkräfte, die sie aufgrund ihres Umfangs und ihrer marktbeherrschenden Stellung durchsetzen können. Beim Monopol handelt es sich also um ein gesellschaftliches Verhältnis, das die Zuspitzung des Widerspruchs von zunehmender Vergesellschaftung der Produktion bei bleibender privater Aneignung des Profits zum Ausdruck bringt. Was Deutschland betrifft, so sehen wir einen hohen Grad der Monopolisierung, der mit einem umfassenden gesellschaftlichen Charakter der Produktion einhergeht. Wenig überraschend ist ganz vorn mit dabei die Automobilbranche. Allein die Hersteller VW und Daimler stellen zusammen über die Hälfte der Wertschöpfung der gesamten Autoindustrie. Die andere Hälfte stammt mehrheitlich allein aus dem Zuliefersektor. Diese Verteilung bringt zum Ausdruck, wie breit die Autoproduktion volkswirtschaftlich aufgestellt ist, also welch hoher Grad an Vergesellschaftung der Produktion, natürlich ohne Vergesellschaftung des Besitzes und der Profite, besteht. Das zeigt sich noch deutlicher am Beschäftigungsmultiplikator. Auf jeden Arbeitsplatz in der deutschen Autoindustrie kommen 6 weitere in anderen Branchen. Ein Faktor so hoch wie nirgends sonst im deutschen verarbeitenden Gewerbe. Was haben nun aber diese ökonomischen Entwicklungen mit der angesprochenen Weltlage zu tun? Ja. Die Abschwächung der Konkurrenz innerhalb beispielsweise einer Branche durch die Monopolisierung setzt nicht die Konkurrenz der Kapitalisten insgesamt außer Kraft. Im Gegenteil verschärft sie sich gerade zwischen den Monopolen und nimmt zunehmend internationalen Charakter an. Dem zugrunde liegt das Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung. Das heißt, je nach Branche, Region und Situation herrschen unterschiedliche Ausgangsbedingungen und damit gehen unterschiedlich starke Kapitalakkumulation und Monopolisierung einher. Trotz zunehmend planmäßiger und vergesellschafteter Produktion der Monopole selbst behält die Produktivkraftentwicklung im Kapitalismus insgesamt anarchischen Charakter. Sie entwickelt sich letztendlich immer chaotisch. Im Gegensatz zur sozialistischen Planwirtschaft, in der die Produktivkraftentwicklung bewusst vorangetrieben werden kann. Während die deutsche Automobilindustrie eine in der internationalen Konkurrenz führende Rolle einnimmt, ist die deutsche Entwicklung in Technologiesektoren wie der Halbleiterindustrie, jener zum Beispiel in China, heute noch deutlich unterlegen. Natürlich besteht mit 13% des weltweiten Lithiumvorkommens in China eine ganz andere Ausgangslage dafür. Die Aufholjagd der BRD auf diesem Feld drückt sich dann darin aus, dass sie in der BRD auf Platz 1 beim Exporthandel mit Halbleiterprodukten steht. In der EU. Ja, sorry. Wir sehen, dass die ungleichmäßige Entwicklung beider Länder und ihrer Industriesektoren im Vergleich dynamisch ist und keineswegs nur zu Ungunsten der deutschen Bourgeoisie. China ist nach wie vor wichtigster deutscher Handelspartner. 2022 wurden zwischen beiden Ländern Waren im Umfang von 300 Milliarden Euro gehandelt. Die ungleichmäßige Entwicklung hat ihren Ursprung in den anarchischen Zuständen der kapitalistischen Produktionsweise. Sie hält die Konkurrenz aufrecht. Sie verunmöglicht eine weltweite Verschmelzung der Monopole, an deren Ende ein Ultramonopol stehen würde, wie von Kautsky erwartet. Stattdessen führt die ungleichmäßige Entwicklung des Kapitals zu ungleichmäßigen Verhältnissen der Staaten, der kapitalistischen Staaten weltweit. Diese Staaten selbst sind Machtinstrumente der jeweiligen Bourgeoisie. Sie handeln im Kapitalinteresse, sei es im Zuge der Klassenkämpfe im eigenen Land oder im Zuge der internationalen kapitalistischen Konkurrenz, mit dem Ziel der Neuaufteilung der Welt, der Neuaufteilung von Märkten und Rohstoffquellen. Dabei behalten sie trotz der Herausbildung der Monopole grundsätzlich ihren ideell gesamtkapitalistischen Charakter. Das heißt, der kapitalistische Staat verändert nicht sein Wesen in der imperialistischen Epoche, in dem Sinne, dass er nur noch in Zusammenarbeit oder im Interesse einzelner Monopole agieren würde. Er steht grundsätzlich für eine bestmögliche Entwicklung des einheimischen Kapitals insgesamt ein und handelt dafür auch im Zweifel im Widerspruch zu Einzelinteressen der Monopolkapitalisten. International befinden sich die Staaten in einem System wechselseitiger Beziehungen und Abhängigkeiten, die sich ungleichmäßig auf allen Ebenen entwickeln und eine Hierarchie zwischen den Staaten herstellen. Die Ausweitung der kapitalistischen Produktion auf Basis der Entwicklung der Produktivkräfte bedeutet einen höheren Bedarf an Rohstoffen und Absatz. Die relativ weiterentwickelten Staaten machen sich beides in anderen Ländern verfügbar und stehen darum in Konkurrenz zueinander. Da die ungleichmäßige Entwicklung auf der Ebene einzelner Unternehmen, Industriezweige und Staaten stattfindet und da der Kapitalexport an die Stellen fließt, wo Rendite zu erwarten ist, bilden sich Gläubiger-Schuldner-Verhältnisse auf allen Ebenen ungleich heraus. Entsprechend der ökonomischen Abhängigkeiten zwischen Staaten entwickeln sich politische Abhängigkeiten, die etwa die Sicherung von Rohstoffzugängen, wie zum Beispiel zu Lithium, seltenen Erden oder Öl- und Gasvorkommen zum Ziel haben. Umgekehrt können Staaten mit relevanten Rohstoffvorkommen diese nutzen, um Abhängigkeiten auf- und auszubauen. Die Ausprägung wechselseitiger ungleicher Abhängigkeiten zwischen den Staaten bei gleichzeitiger Tendenz zur Monopolisierung in allen kapitalistischen Staaten bestimmt wesentlich das gegenwärtige imperialistische Weltsystem. Anders als zu Lenins Zeiten und von ihm beschrieben, zeichnet sich der Imperialismus nicht mehr dadurch aus, dass eine kleine Handvoll Räuber, damit sind die weltweit stärksten kapitalistischen Staaten gemeint, den Rest der Welt in Form eines Kolonialsystems unter sich aufgeteilt hat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Welt tatsächlich zu einem bedeutenden Teil unter der Handvoll damaliger Großmächte, zu nennen Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Japan und so weiter, zumeist kolonial aufgeteilt. im Laufe des 20. Jahrhunderts maßgeblich durch nationale Befreiungsbewegungen und die Rückendeckung der sozialistischen Staaten haben sich ehemalige Kolonien zu eigenständigen, modernen kapitalistischen Staaten entwickelt. Indien, Ägypten oder Indonesien, sie fügen sich in die internationale Hierarchie ein. Ansätze, die versuchen, das imperialistische System von Lenins Zeiten schematisch auf heute zu übertragen, sind Ausdruck eines Revisionismus, der auf einer eklektischen und unwissenschaftlichen Lesart Lenins beruht. Hier werden einzelne Zitate von Lenin, in denen er die Herrschaft weniger Staaten über den Rest der Welt als für den Imperialismus wesentlich beschreibt, aus dem Zusammenhang gerissen. Dabei wird ignoriert, dass Lenin den Imperialismus als gesetzmäßige Entwicklung beschrieben hat, die die Tendenz zum Monopol in allen kapitalistischen Ländern einschließt und nicht bei der Frage der Existenz von zum Beispiel Kolonien oder Halbkolonien stehen bleibt. Es gibt ein paar weiterhin existierende Kolonien, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber sie sind gegenwärtig nicht mehr wesentlich für den Imperialismus, sondern Ausnahmefälle. Die Hierarchie, innerhalb derer sich die Konkurrenz der kapitalistischen Staaten ausdrückt, bedeutet also eine Rangordnung der Staaten hinsichtlich ihrer Stärke, ihres internationalen Einflusses und ihrer Beteiligung an der Neuaufteilung der Welt. Sie ist entsprechend der ungleichmäßigen Entwicklung, ständigen Veränderungen und Neuordnungen unterworfen, also keineswegs statisch und für alle Zeit in Stein gemeißelt. Gegenwärtig erleben wir die Infragestellung der USA in der internationalen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Führungsrolle, die ihrem Verhältnis zu den anderen Ländern zukommt. In China legten die konterrevolutionären Prozesse vom Sozialismus zum Kapitalismus die Grundlage für dessen Integration in das imperialistische Weltsystem. Es ist heute eine monopolkapitalistische Entwicklung im Land, also in China, die seinen internationalen Aufstieg antreibt. Mit umfangreichem Waren- und Kapitalexport, mit Infrastrukturprojekten und militärischer Aufrüstung macht China den USA die weltweite Spitzenposition streitig. Die Rivalität zwischen beiden Ländern bestimmt in zunehmendem Maße die Entwicklung des imperialistischen Weltsystems. Sie besteht nicht unabhängig von anderen zwischenstaatlichen Konflikten und spielt auch in regionalen Auseinandersetzungen eine gewisse Rolle, wie im Ukraine-Krieg oder in der Sahelzone. Um in der internationalen Konkurrenz zu bestehen, arbeiten die kapitalistischen Länder zeitweilig entsprechend ihrer Interessenüberschneidung zusammen. Wir sprechen diesbezüglich, wie bereits oben angeklungen, von imperialistischen Blöcken. Diese manifestieren die internationale Konfrontation im Kampf um die Neuaufteilung. Ausgehend von den um die Spitzenposition ringenden Ländern stehen sich unterschiedliche zwischenstaatliche Allianzen gegenüber, von denen unter anderem NATO, EU und die BRICS hervorzuheben sind. Letztere unter anderem deshalb, weil der Anteil der Gruppe am weltweiten BIP den der G7 inzwischen übersteigt. Keiner dieser Blöcke steht für besondere Einigkeit. Sie sind im Gegenteil zerbrechlich, wie der Brexit demonstrierte. Es gibt weitere kapitalistische Länder, die zwar nicht unmittelbar um die Führungsrolle im imperialistischen Weltsystem ringen können, aber um sichtbaren internationalen Einfluss, um eine Position innerhalb der Spitze der Hierarchie. Hier ist auch Deutschland anzusiedeln, das insbesondere mit seiner hohen industriellen Entwicklung, Kapitalakkumulation und Monopolisierung eine führende Rolle im internationalen Export von Kapital und Waren einnimmt. Ferner nimmt die BRD politischen Einfluss, diplomatisch oder zum Beispiel mit sogenannter Softpower, wie etwa deutsch-imperialistischer Öffentlichkeitsarbeit im Ausland. Sie rüstet auf. Der russische Angriff auf die Ukraine wurde zum Anlass für einen sprunghaften Anstieg der Militärausgaben erklärt. Die BRD ist militärisch und kriegerisch präsent. Neben Bundeswehreinsätzen weltweit sehen wir vor allem die Waffenexporte in die Ukraine. Die BRD beteiligt sich aktiv an der Neuaufteilung der Welt im Interesse des deutschen Kapitals. Den Rahmen für ihr Handeln bilden überwiegend wechselseitig bestehende Abhängigkeiten mit den anderen Staaten an der Spitze der Hierarchie. So ist beispielsweise China, wie bereits erwähnt, ein unverzichtbarer Absatzmarkt deutscher Monopole, während gleichzeitig das Handelsdefizit mit China wächst, also die chinesischen Importe in der BRD zahlenmäßig weit höher sind. Die wechselseitigen Abhängigkeiten finden ihren Ausdruck auch in zwischenstaatlichen Bündnissen mit deutscher Beteiligung, wie in der NATO. Dort stemmte sich die BRD über mehrere Jahre gegen die US-Forderung nach einer Erhöhung des Kriegsetats auf 2% des BIP. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine übertraf Deutschland dann schließlich diese Zielvorgabe. Die EU ist für die deutschen Monopole eine Allianz von besonderer Bedeutung. Als wichtigster Markt und politisch von der BRD dominiert, ist sie ein wesentlicher Faktor für die deutsche Beteiligung an der Neuaufteilung des Weltmarktes. Die EU ist ein imperialistisches Bündnis, das zur Aufrechterhaltung der Ausbeutung der Arbeiterklasse in Deutschland und darüber hinaus beiträgt. Der Kampf für den Sozialismus muss den Kampf gegen die EU wie gegen alle imperialistischen Bündnisse, in die das eigene Land eingebunden ist, beinhalten. Nach den Ländern an der Spitze und den im unmittelbaren Kampf um diese Positionen stehenden Ländern folgen Länder der mittleren und unteren Ebenen der imperialistischen Hierarchie. Verwoben in wechselseitige und nach unten hin ungleicher werdende gegenseitige Abhängigkeiten. So weisen etwa Griechenland und Spanien weitgehend entwickelte Monopole auf, aber beide Länder befinden sich in relativ umfassenden Abhängigkeiten im EU-Raum. Auf unterer Ebene steht beispielsweise Niger, ein Staat in weitgehenden internationalen Abhängigkeiten, eine umkämpfte Einflusssphäre der internationalen Spitzenländer, wie sich im letzten Jahr gezeigt hat. Doch auch hier sehen wir, dass ein Platz am unteren Ende der Hierarchie nicht einem Kolonialstatus gleichkommt. In den Ereignissen rund um den vergangenen Militärputsch zeigte sich, dass die heimische Bourgeoisie kein passiver Spielball ist, sondern eigene Interessen verfolgt und zumindest Alternativen in der Entscheidung offen hat, zu welchem internationalen Block eine Bindung bestehen soll. Trotz einer relativ hohen Zahl von Ländern am unteren Ende der Hierarchie handelt es sich bei diesen Abhängigkeiten also nicht um einen neuen Kolonialismus. Im Wesentlichen setzt sich das imperialistische Weltsystem der Gegenwart aus formal souveränen, den Interessen ihres heimischen Kapitals folgenden Staaten zusammen. Monopolkapitalismus bedeutet kein Ende der zwischenstaatlichen Abhängigkeiten oder der Konkurrenz der Monopole. Im Gegenteil zeigt sich anhand der dynamischen Kräfteverhältnisse im Weltsystem deutlich, wie die kapitalistische Entwicklung in allen bürgerlichen Staaten früher oder später mit Monopolbildung und einem entsprechenden Anspruch an der Neuaufteilung der Welt einhergeht. Dass diese Ansprüche, also die Zuspitzung der internationalen Konkurrenz, sich bis zum imperialistischen Krieg entwickeln, zeigt uns mit aller Heftigkeit der Ukraine-Krieg. Er ist Ausdruck der Verschärfung des imperialistischen Wettbewerbs um die Kontrolle von Märkten, Rohstoffen und Wirtschafts- und Handelsrouten von strategischer Bedeutung zwischen der NATO, der Ukraine einerseits und Russland andererseits. In zahlreichen Veröffentlichungen im letzten Jahr haben wir argumentiert, dass es sich dabei eben um einen imperialistischen Krieg von beiden Seiten handelt. Auch wenn die sich bekämpfenden Bourgeoisien nicht auf Augenhöhe stehen, was ihre internationale Stärke betrifft, die Arbeiterklasse hat in diesem Krieg nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren. Etwa 500.000 Menschen sind seit dem russischen Angriff vor fast 2 Jahren verletzt oder getötet worden. Deutschland ist dabei alles andere als unbeteiligt. Auch angesichts des russischen Einmarschs versuchten die Herrschenden in Deutschland, den Konflikt im seit 2014 laufenden Ukraine-Krieg nicht zu entschärfen, sondern ihn zu eskalieren. Friedensverhandlungen werden praktisch abgelehnt. Der Krieg soll nicht durch Verhandlungen, sondern durch den Sieg der Ukraine und die Niederlage Russlands beendet werden. Ein Sieg der ukrainischen Bourgeoisie auf dem gesamten Gebiet der Ukraine ist inzwischen nahezu ausgeschlossen. Das Ziel seitens der NATO ist nun vielmehr, durch einen jahrelangen Abnutzungskrieg den russischen Staat als imperialistischen Konkurrenten weiter zu schwächen, wie ihre Repräsentanten zum Teil selbst formuliert haben. Für dieses imperialistische Himmelfahrtskommando braucht die Ukraine vor allem Waffen. Und die bekommt sie zu einem großen Teil aus Deutschland. Es gibt kein Land in der EU, das mehr als Deutschland in diesen Krieg investiert, und zwar in zunehmendem Maße. Während viele EU-Staaten im letzten Jahr ihre Rüstungsexporte in die Ukraine stark eingeschränkt haben, verdreifachten sich fast die deutschen Rüstungsexporte 2023 im Gegensatz zum Vorjahr. Unter den Exportgütern sind unzählige Maschinengewehre, Granatwerfer, Schützen und Kampfpanzer. Mehrfachraketenwerfer und viele weitere Angriffswaffen plus schätzungsweise einige 100 Millionen Schuss Munition. Deutschland führt Krieg, aber Kommunisten und Arbeiterbewegungen sind weit davon entfernt, das verhindern zu können. Gegenüber dem Ukraine-Krieg hat der Krieg gegen Gaza einen ganz anderen Charakter. Der deutsche Imperialismus stellt sich uns jedoch gleichermaßen als Kriegshetzer und praktischer Hauptfeind dar. In Palästina handelt es sich nicht wesentlich um einen zwischenimperialistischen Krieg, sondern um einen der letzten antikolonialen Befreiungskämpfe. Etwa 25.000 Palästinenserinnen und Palästinenser wurden seit dem 7. Oktober durch das israelische Militär ermordet. Durch Tod und Vertreibung versucht der siedlerkoloniale Staat Israel, die palästinensische Bevölkerung seit Jahrzehnten systematisch zu beseitigen, um sich in ganz Palästina durchzusetzen. Die Feststellung, dass sich verschiedene imperialistische Kräfte mit ihren jeweiligen Interessen zu dem Konflikt verhalten und damit auch die Dimension eines zwischenimperialistischen Konflikts existiert, ist zwar richtig. Auslöser und Motor, also das Wesen des Krieges, ist allerdings das koloniale Verhältnis, in dem Israel die Palästinenser unterdrückt. Damit ist der Krieg von Seiten Israels ein kolonialer Krieg und von Seiten der Palästinenser ein antikolonialer Befreiungskampf. Deshalb müssen wir uns als Kommunisten unbedingt auf die Seite des palästinensischen Widerstands stellen. Dort sind im Moment bürgerliche Kräfte, vor allem die Hamas, tonangebend. Die Dominanz dieser bürgerlichen Kräfte und ihre fehlende Verbindung der Nationalen mit der Klassenfrage führen dazu, dass eine Orientierung zum gemeinsamen Kampf mit der israelischen Arbeiterklasse fehlt. Diese Arbeiterklasse, worunter wir nicht die kolonialen Siedler zählen können, wird von der Palästina unterdrückenden israelischen Bourgeoisie ausgebeutet und hat selbst ein Interesse an der Beseitigung des Zionismus. Ihre Vereinigung mit dem antikolonialen palästinensischen Widerstand scheint angesichts ihrer zionistischen Verhetzung fern. Aber sie ist nötig, damit die Befreiung Palästinas von Zionismus und Apartheid eine realistische Chance hat. Die kommunistischen Kräfte müssen um die Führungsrolle im Widerstand kämpfen. Den wichtigsten Unterstützer findet Israel weiterhin in den USA. Diese haben handfeste geostrategische Interessen an Israel als Bollwerk in Westasien aufgrund der Ölreserven, aber auch der Aktivitäten der gegnerischen Mächte Russland und Iran. Sie sind außerdem Israels wichtigster Handelspartner. Und auch Deutschland steht unverbrüchlich an der Seite der Unterdrücker. Trotz der hochentwickelten Rüstungsindustrie in Israel und der massiven Unterstützung durch die USA hat Deutschland seine Rüstungslieferungen massiv ausgedehnt und alleine in 2 Monaten 10-mal so viel nach Israel exportiert wie im gesamten Jahr 2022 zusammen. In der Vergangenheit waren besonders deutsche U-Boot-Lieferungen nach Israel bedeutsam. Nach dem 7. Oktober 2023 wurde Netanyahu prompt jede Hilfe für den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza angeboten. In Deutschland sind wir mit einem Staat konfrontiert, der die genozidalen Absichten des israelischen Staates bedingungslos unterstützt und den gerechten Widerstand mit Repressionen überzieht, wie uns die vergangenen Monate, das Verbot von Samidun, die Hausdurchsuchungen und Verhaftungen gezeigt haben. Doch der palästinensische Widerstand gegen die israelische Besatzung, Apartheid und Kolonisierung ist legitim, ebenso wie die Solidarität mit ihm. Solidarität bedeutet heute Kampf gegen die Kriegspropaganda und den Rassismus, gegen die Waffenlieferungen und sonstige Unterstützung für Israel durch Deutschland.
Die kommunistische Bewegung ist weltweit in einer tiefen Krise. Einflussreiche revolutionäre kommunistische Parteien sind derzeit eine seltene Ausnahme. Ein international einheitliches, schlagkräftiges Handeln gegen den Imperialismus gibt es nicht. Die Kommunisten sind in vielen Ländern weit davon entfernt, fähig zu sein, den Kampf der Arbeiterklasse für den Sozialismus erfolgreich anzuführen. Wir wissen, dass das nicht immer so war. In den 1910er Jahren war die Arbeiterbewegung so stark, dass die Oktoberrevolution in Russland und die Novemberrevolution in Deutschland einen imperialistischen Weltkrieg stoppen konnten. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges hat sich die Sowjetunion zu einem so starken Machtpol entwickelt, dass sie den hochgerüsteten deutschen Faschismus schlagen und erneut einen Weltkrieg beenden konnte. Revolutionen mit der Unterstützung der sozialistischen Staatengemeinschaft folgten Schlag auf Schlag in China, Korea, Kuba, Vietnam und weiteren Ländern. Es entstanden vergleichsweise ökonomisch starke sozialistische Staaten in Osteuropa, bis letztlich ein Sechstel der Erde sozialistisch war. Wie konnten wir seitdem nur so sehr an Bedeutung verlieren? Die Analyse der Niederlage des Sozialismus und der kommunistischen Bewegung ist wohl eine der wichtigsten Aufgaben für uns heutzutage, um aus Fehlern zu lernen und aus der Krise herauskommen zu können. Deshalb ist das auch für uns eine zentrale Aufgabe im Klärungsprozess. Es ist nicht möglich, eine einfache Antwort auf die Niederlage zu finden, da die Entwicklungen zum Teil uneinheitlich waren und ideologische, politische und wirtschaftliche Fragen breit miteinander verflochten sind. Klar ist jedoch, dass die Ausbreitung von Opportunismus und Revisionismus in der Niederlage eine zentrale Rolle gespielt hat. Dieses Eindringen von bürgerlicher Ideologie in den Marxismus-Leninismus führte in den kapitalistischen Staaten zu Regierungsbeteiligung und reformistischen Strategien, die die kommunistischen Parteien zunehmend ins kapitalistische System integrierten. In den sozialistischen Staaten führte es unter anderem zur Aufgabe des Klassenkampfes auf internationaler Ebene zugunsten einer friedlichen Koexistenz mit dem Imperialismus. Es führte auch zur Ausweitung von Marktelementen, die den Sozialismus unterhöhlten und konterrevolutionäre Schichten beförderten. Gegen diese Verirrungen müssen wir heute entschieden kämpfen und zurückkommen zu einem präzisen wissenschaftlichen Kommunismus, ohne dabei seine schöpferische Weiterentwicklung und flexible Anwendung zu vernachlässigen. Die verbreitetsten und gefährlichsten Formen des Opportunismus, mit denen wir heute konfrontiert sind, sind der Reformismus, die Kollaboration mit Teilen des Kapitals im In- oder Ausland und die Unterstützung eines sogenannten Marktsozialismus. Wir müssen immer wieder klar und deutlich herausstellen, dass erstens das kapitalistische System nicht humanisiert werden kann. Sozialdemokratische Kräfte sind insgesamt nicht fortschrittlich, weil sie revolutionäre Potenziale ins System integrieren und selber zu nicht mehr als einem Sachverwalter des Kapitalismus werden. Wir müssen gegen die Illusion in die Linkspartei oder in die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht entschieden vorgehen. Zweitens. Es gibt keine grundsätzlich friedlichen oder objektiv antiimperialistischen Staaten im Imperialismus. Die gleichen Gesetzmäßigkeiten der Kapitalexpansion herrschen in allen kapitalistischen Ländern. Zwar verfügen die Staaten über unterschiedlich große Mittel, um den Expansionsdrang zu realisieren, sie alle tragen aber Krieg und Unterdrückung in sich wie die Wolke der Regen. Einige Gruppen in Deutschland berufen sich auf den Marxismus-Leninismus und lehnen die Institutionen des westlichen Imperialismus wie NATO und EU ab, werben aber gleichzeitig dafür, dass die Arbeiterklasse sich unter der Fahne anderer Mächte innerhalb des imperialistischen Weltsystems sammelt, die versuchen, gegen die Vorherrschaft der USA, der EU und Japans einen konkurrierenden imperialistischen Pol zu bilden. Damit bieten sich diese Gruppen zur Unterstützung der Entwicklung mutmaßlich schwächerer imperialistischer Länder an und geben den Klassenkampf de facto auf. Insbesondere gibt es diese Form des Opportunismus in Form der Unterstützung für die kapitalistischen Mächte Russland und China. Drittens. Besonders problematisch ist die Unterstützung Chinas deshalb, weil sie durch die Übernahme des antimarxistischen Begriffs Sozialismus mit chinesischen Charakteristika auch eine Aufgabe des marxistischen Verständnisses vom Sozialismus bedeutet. Mit der Vorstellung, dass Sozialismus einfach eine Marktwirtschaft ist, in der für die Arbeiterklasse eventuell mehr übrig bleibt, wird in letzter Konsequenz auch der Kampf um den Sozialismus in Deutschland, also der Kampf der Arbeiterklasse für die Produktionsmittel in ihren Händen, aufgegeben. Auch zur Einschätzung des Klassencharakters Chinas liegt eine ausführliche Schrift vor, die wir im letzten Monat herausgegeben haben und die ihr auch hier am Infotisch erhalten könnt. Es ist notwendig, die Debatte und die ideologisch-politische Konfrontation über Fragen zu vertiefen, bei denen es zu strategischen Meinungsverschiedenheiten kommt. Die kommunistischen Parteien und Organisationen, die den Aufbau einer KP anstreben, müssen eine aktive, unabhängige und prinzipientreue Haltung gegen die Bourgeoisie ihrer Länder, gegenüber allen bürgerlichen Kräften und imperialistischen Allianzen einnehmen. Innerhalb der KO kam es Anfang des letzten Jahres zu einer rechten Abspaltung, nachdem Teile der KO eine Abkehr vom bisherigen Standpunkt der KO in der Imperialismusfrage, wie er in den programmatischen Thesen festgehalten wurde, vollzogen und schrittweise einen revisionistischen Standpunkt eingenommen hatten. Wir haben an der Entwicklung unserer Diskussion und Auseinandersetzung gelernt, dass revisionistische Standpunkte nicht isoliert betrachtet werden können, sondern die Frage des Verständnisses vom heutigen Imperialismus, des Staates, der Revolution, der Strategie und Taktik der Arbeiterklasse in einem letztlich untrennbaren Zusammenhang stehen. Schritt für Schritt haben in all diesen Fragen revisionistische Standpunkte in unserer Organisation Einzug gehalten, die wir schließlich mit dem Ausschluss jener Teile hinausdrängen mussten. Schlussendlich sind wir gestärkt aus dem Konflikt hervorgegangen, da wir uns konkret damit auseinandersetzen konnten, wie der Opportunismus in unseren Reihen eindringen konnte. Wir lernen, den Opportunismus zu erkennen und zu bekämpfen. Opportunistische Verirrungen finden wir aber nicht nur in Deutschland. Auch auf europäischer Ebene mussten wir sehen, wie Ansatzpunkte für einen schlagkräftigen kommunistischen Wiederaufbau vom Opportunismus gespalten wurden. Besonders die Unterstützung Russlands im imperialistischen Krieg machten die Auflösung der europäischen kommunistischen Initiative zu einer bedauerlichen Notwendigkeit. So wie sie die Gründung der europäischen kommunistischen Aktion vor 2 Monaten in Athen notwendig machte. Wir begrüßen diese Entscheidung als einen positiven Schritt, um die Zusammenarbeit und Koordination der kommunistischen Parteien Europas auf einer gemeinsamen inhaltlichen Grundlage zu verstärken, den Opportunismus zurückzudrängen und dem revolutionären Pol in der internationalen kommunistischen Bewegung zur Durchsetzung zu verhelfen. Wir arbeiten daran, unseren Teil dabei beizutragen. Für uns in Deutschland bedeutet der Kampf gegen die eigene Bourgeoisie unter anderem die politische Aktion gegen den Ukraine-Krieg. Im Rahmen der Kampagne Nieder mit dem Krieg, Solidarität mit den Kommunistinnen und Kommunisten wandten wir uns gegen die deutsche Kriegshetze und setzten ihr den proletarischen Internationalismus sehr konkret entgegen. Nicht erst seit dem 7. Oktober letzten Jahres spielt die Solidarität mit dem palästinensischen Widerstand eine zentrale Rolle im Kampf gegen den deutschen Imperialismus. In den letzten Monaten aber intensivierten sich die Aktionen und Ansätze, an denen wir uns in vielen Städten beteiligen. Darüber hinaus halten wir an der Ansicht fest, dass unsere Arbeit verbunden sein muss mit der Klasse. Auch wenn wir derzeit schwach sind und oftmals von anderen Aufgaben und Prioritäten gehindert werden, beteiligen wir uns an gewerkschaftlichen Kämpfen und weiteren Ansätzen der Massenorganisation, wo es geht. Die Arbeit in den DGB-Gewerkschaften halten wir für zentral, da sie immer noch die größten Organisationen der Klasse sind. Dennoch kann der dominierende Kurs des Opportunismus der Sozialdemokratie nicht ignoriert werden, sondern wir müssen ihn organisiert bekämpfen. Es ist gerade der imperialistische Krieg, der die Fäulnis des Kapitalismus mit aller Deutlichkeit zeigt.
Auf der Jagd nach Profiten stürzen sich die Imperialisten in den Kampf um die Neuaufteilung der Welt. Die monopolkapitalistische Entwicklung bringt notwendigerweise und zunehmend Krisenerscheinungen und Zerstörungen mit sich. Die Produktivkräfte werden unter kapitalistischen Verhältnissen immer mehr zu Destruktivkräften. Die wechselseitigen Abhängigkeiten, die Kämpfe um einen Aufstieg in der imperialistischen Hierarchie und natürlich auch die Überbleibsel kolonialer Herrschaft finden auf dem Rücken der internationalen Arbeiterklasse und der Volksmassen statt. Im Mittelpunkt der Politik aller kapitalistischen Staaten steht die Aufrechterhaltung ihrer Ausbeutung und Unterdrückung. Deshalb ist es auch nicht hinreichend, den politischen Kampf lediglich auf die Abwehr von Kriegen oder anderer Folgen des Imperialismus auszurichten. Es kann keine Rückentwicklung vom Monopolkapitalismus zum Kapitalismus der freien Konkurrenz geben. Nur ein Ende der kapitalistischen Herrschaft, und zwar in allen kapitalistischen Ländern, eröffnet die Perspektive auf wirklichen Frieden und ein Ende der Ausbeutung der Arbeiterklasse weltweit. Das strategische Ziel kann also nur die sozialistische Revolution sein, die Errichtung der Macht des Proletariats, der Aufbau der sozialistischen Gesellschaft und mit ihr der zentralen Planwirtschaft in jedem Land. Doch sozialistische Revolutionen können nur erfolgreich sein, wenn die Arbeiterklasse eine politische Führung hat, die Kommunistische Partei. Diese kann ihrer Führungsrolle nur gerecht werden, wenn sie in den Massen verankert ist, ihren Kämpfen also Orientierung geben und Erfahrungen zusammenführen kann, also revolutionäre Theorie und Praxis verbindet. In Deutschland merken wir das Fehlen einer solchen Partei und ziehen aus dem Mangel die Konsequenz, die Kommunistische Partei aufzubauen. Diesem Vorhaben haben wir uns mit der Gründung der KO verschrieben und sind seitdem wichtige Schritte im Aufbau gegangen. Aufbau beschränkt sich hierbei nicht auf die Entwicklung von Strukturen oder einer Verankerung in der Arbeiterklasse und den Volksmassen, auch wenn beides zentrale Voraussetzungen für den erfolgreichen Kampf um den Sozialismus sind. Der Aufbau heute schließt notwendig auch die Entwicklung eines revolutionären Programms ein, welches die Grundlage der revolutionären Führung im Klassenkampf legt. Mit der Klärungsarbeit zur Frage des Imperialismus, die wir im vergangenen Jahr fokussiert angegangen sind und über deren Ergebnisse wir hier einen Überblick gegeben haben, sind wir einen weiteren Schritt in Richtung eines revolutionären Programms der Kommunistischen Partei in Deutschland gegangen. Innerhalb der KO konnten wir unsere ideologische Einheit festigen. Klar ist aber auch, dass weiterhin offene Fragen bestehen, die etwa zukünftig zu erwartende Entwicklungen im imperialistischen Weltsystem betreffen. Insbesondere müssen wir Lücken schließen und jene Erkenntnisse vertiefen, die sich unmittelbar auf die revolutionäre Strategie und den Kampf der Arbeiterklasse in Deutschland auswirken. Im vor uns liegenden Jahr nun werden wir fokussiert an Fragen der revolutionären Strategie arbeiten. Welche Entwicklung der imperialistischen BRD ist zu erwarten? Welche Orientierung werden die deutschen Kapitalisten zu ihrem Aufstieg im Rahmen der imperialistischen Konfrontation verfolgen? Wie ist die Arbeiterklasse in Deutschland aufgestellt? Welche Einfallstore bestehen für die Integration von Teilen der Klasse in die imperialistische Politik? Wie können wir einen revolutionären Kurs innerhalb der Arbeiterbewegung und ihrer Organisationen durchsetzen? Das heißt, wie können wir rechtsopportunistische Illusionen in vermeintliche Zwischenetappen und Bündnisse mit Teilen der Bourgeoisie zurückdrängen, ohne dabei den linksopportunistischen Fehler zu begehen, den Bezug zum Bewusstseinsstand der Klasse zu verlieren? Wir überschätzen uns nicht in unserer aktuellen Wirkmächtigkeit, sei es in der ideologischen Klärung oder in den real stattfindenden Klassenkämpfen. Unsere Mängel sind offensichtlich. Aber wir konnten seit Gründung der KO und insbesondere im zurückliegenden Jahr wichtige Schritte in Richtung der Gründung der Kommunistischen Partei gehen. Wir verwässern nicht unseren Anspruch, eine revolutionäre Führung der Arbeiterklasse für den Sturz der Bourgeoisie aufzubauen. Mit dem Anspruch der ideologischen Klarheit im Sinne des Marxismus-Leninismus und der festen wie flexiblen Organisation schaffen wir uns die Voraussetzungen, diese revolutionäre Kraft in Deutschland aufzubauen. Wir sehen uns dabei als Teil der internationalen kommunistischen Bewegung und wollen an ihrer revolutionären Ausrichtung mitwirken. Wir begrüßen daher auch ganz herzlich nochmal unsere internationalen Gäste, die auf diesen Kongress gekommen sind und die im Laufe dieses Tages sprechen und mit uns diskutieren werden. Vor der imperialistischen Barbarei rettet uns nur der Sozialismus-Kommunismus. Klarheit, Einheit, Organisation für den nächsten Anlauf zur Revolution. Dankeschön.